willkommen zu einer neuen Episode vom Fierce Female Lifting Podcast. Wir sind heute wieder zu dritt am Start, nicht zu zweit wie beim letzten Mal, sondern mit einem ganz besonderen Gast. Also habe ich mir gegenüber die Petra und den Daniel, den lieben Daniel Leudl. Viele von euch kennen ihn vielleicht bereits. Daniel, magst du dich vielleicht einfach kurz ein bisschen vorstellen für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer du bist, was du so machst und warum du jetzt eigentlich hier bist?
Ja, ich bin der Leute Daniel, komme aus Regensburg. Ich versuche so wenig Dialekt zu reden wie möglich, damit mich jeder versteht. Genau, bin 29 Jahre alt. Ich bin hier, weil die liebe Melanie mich gefragt hat, ob ich hier sein will. Ansonsten, was treibe ich? Ich habe ein eigenes Fitnessstudio in Regensburg mit Freunden zusammen und einen eigenen Online-Supplement-Shop sozusagen. Und bin noch, ja, ist jetzt nicht mehr Großteil, aber bin noch vereinzelt sozusagen als Live- und Online-Coach unterwegs. Und genau, das ist so das, was ich mehr oder weniger mache. Haupttätigkeit beschränkt sich aber jetzt eigentlich nur noch auf den Online-Shop, um den praktisch hier voranzutreiben. Und hier bin ich zuständig für Marketing, Produktentwicklung und ja, genau, das ist mal ein grober Überblick zu mir. Habe selber Sportökonomie studiert, duales Studiengang bei uns in Deutschland und genau, ja.
Genau, das ist eh mega cool, weil wir haben dich genau zu diesem Thema ja heute eingeladen. Wir wollen ein bisschen über das Thema Supplements, Nahrungsergänzungsmittel sprechen. Also einerseits natürlich aus der Athletenperspektive, was braucht man vielleicht nicht oder was sind so ein bisschen die Mythen, die da wegen aufkommen. Und auf der anderen Seite eben, weil du ja da im Marketing arbeitest, beziehungsweise halt irgendwo Produktentwicklung und so weiter, wollen wir dich auf da auch auf ein paar Dinge ansprechen, sagen wir mal so. Aber jetzt haben wir mal ganz konkret die Frage so als erstes, braucht man Supplements überhaupt? Also das ist, ich weiß nicht, ob du da jetzt, ob das, es soll keine Werbeepisode werden natürlich, ist eh ganz klar, aber jetzt mal wirklich, braucht man Supplements überhaupt? Sind die überhaupt notwendig? Das ist so die Frage, die sich, glaube ich, jeder mal am Anfang ein bisschen stellt.
Jetzt kommt immer ganz drauf an, also der Name, wenn man ihn eindeutscht, er heißt ja Nahrungsergänzungsmittel, also sie ergänzen die Nahrung. Und pauschal gesagt, braucht man sie nicht. Es kommt immer drauf an, einerseits auf die Ernährung, die ist natürlich die Basis und bleibt auch immer die Basis. Und andererseits kommt es dann ganz auf ganz individuelle Faktoren an. Wie hoch ist dein Bedarf? Wer bist du sozusagen? Bist du ein 0815 Mensch, der ein-, zweimal die Woche vielleicht ein bisschen joggen geht, ein bisschen trainiert oder gar nicht trainiert, sich nicht wirklich viel bewegt, keinen hohen Bedarf an Nährstoffen sozusagen hat? Oder bist du jetzt im Extremfall ein Leistungssportler, der 6, 7, 8, 10 Mal die Woche Sport macht? Und dann kommt es natürlich auch wieder auf genetische Faktoren an. Ne? Das ist ja auch immer, sind auch immer Sachen, die man berücksichtigen muss, kann, soll. Wie groß, wie schwer, eventuelle Vorerkrankungen etc. etc. Dahingehend kann man sagen, man braucht es nicht pauschal gesagt, aber man weiß eben mittlerweile durch Untersuchungen und der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, dass es einfach so ist, dass es bestimmte Sachen gibt. Da hat der Mensch einfach einen Mangel oder beziehungsweise der Großteil hat einen Mangel. Ist auch einfach so, wir werden halt immer älter und dadurch steigt natürlich auch der Bedarf beziehungsweise die Sinnhaftigkeit. Denn je länger du einen Mangel hast, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das dann irgendwann negativ auf die Gesundheit auswirkt. Ich meine, früher sind wir, keine Ahnung, 30, 35 Jahre alt geworden. Ja gut, wenn du da irgendwo einen Mangel hast, bevor du da was Negatives merkst, bist du einfach an der Grippe damals gestorben. Jetzt werden wir halt im Schnitt, was ich gelesen habe, jeder in unserem Alter, jeder Zweite wird schon über 100. Okay, dann ist das halt einfach eine sehr, sehr lange Lebenszeit. Die gilt es einfach dann so angenehm und so gut, wie es geht, also meiner Meinung nach, zu gestalten. Also ist zumindest meine Herangehensweise, dass ich sage, hey, wenn ich schon lange lebe, dann aber bitte auch mit dementsprechender Lebensqualität.
Das klassische SAP dafür ist ja eigentlich dann Vitamin D, weil Vitamin D-Bedarf steigt ja auch mit dem Alter. Und da hat ja quasi, weiß nicht, ich glaube, so ziemlich 80% von der Bevölkerung hat prinzipiell einen Vitamin D-Mangel. Also es ist ja auch, quasi unsere Lebensweise hat sich ja auch so stark verändert und unsere Lebensmittelauswahl ja genauso auch, dass ja quasi unser Körper durch, ich meine, wir sind fast nur noch drinnen. Es sind selten Berufe, die quasi noch irgendwo draußen stattfinden. Und das gleiche auch die Lebensmittelauswahl, die ganzen prozessierten Lebensmittel, die Fettquellen etc. Das hat sich ja doch jetzt in den letzten, weiß nicht, 100 Jahren massivst verändert. Dass quasi unser Körper prinzipiell nicht mehr versorgt wird mit allen Nährstoffen, die er auch wirklich hundertprozentig braucht, um voll gesund zu sein.
Richtig. Und vor allem, also das Problem ist, also, beziehungsweise gibt es hier mehrere Probleme. Einerseits, ja, wer hat einen Mangel? Wie definiert man einen Mangel? Das Problem ist hier zum Beispiel, die gesetzlichen Werte hinken einfach der Wissenschaft um circa 10 bis 20 Jahre hinterher. Das ist leider das Problem. Das ist schon das eine Problem. Deswegen, wenn man sozusagen, kommt es immer darauf an, nach welchen Zahlen man geht. Wo setzt man den Normwert an? Wissenschaftlich gesehen liegt der Idealwert von Vitamin D3 ja bei 50 Nanogramm pro Milliliter oder Deziliter waren es. Aber der Durchschnitt in Europa liegt bei 13 Nanogramm. Das heißt, bei nicht einmal einem Drittel. Okay, aber die meisten Ärzte sagen, ja, das passt schon, weil die einfach so einen geringen Wert haben, gesetzlich vorgegeben, und die lernen das ja auch. Und sagen sie, ja, passt schon. Ja, laut alten Werten, aber man weiß, die Wissenschaft entwickelt sich immer weiter, oder es gibt immer neue Erkenntnisse, und da weiß man mittlerweile, okay, das ist halt nicht ideal, das müsste man eigentlich anpassen. Und das ist jetzt nur Vitamin D3. Ich meine, du hast es schon gesagt, selbst wenn jetzt Sommer ist, und man sagt, ja, ich kriege Sonne ab. Nein, tust du nicht. Sei mal ehrlich. Was machst du? Gehst du in der Früh um 7, 8 aus dem Haus, gehst in die Uni, Schule oder Arbeit? So, wann kommst du wieder? 16 Uhr vielleicht, 17 Uhr. So, was machst du dann? Jetzt sind wir in unserem Fall, wir gehen ins Training. So, dann ist es 18, 19 Uhr. Montag bis Freitag. Wo ist deine Sonne? Und selbst wenn wir dann am Wochenende mal in der Sonne sind, wir cremen uns ein, wir ziehen irgendwelche Klamotten an, damit wir keinen Sonnenbrand bekommen. Im Extremfall sind wir vielleicht mal beim Baden. Ja, einmal die Woche, vielleicht, höchstens.
Vielleicht.
Ja, genau. Und das war's halt dann. Und jetzt rede ich nicht mal von Frühling, Winter oder Herbst, wo es bei uns in unserem Breitengrad ja schon kaum möglich ist, einfach an der Sonne zu sein, weil sie einfach nicht da ist.
Ja, absolut.
Ja, wie ist es dann, weil du ja sagst, dass die quasi diese gesetzliche Zufuhrmenge ja eigentlich dann relativ niedrig ist, die da empfohlen wird. Woran orientierst du dann oder woran orientieren sich dann diese Zufuhrempfehlungen? Weil auf den Packungen steht ja im Grunde eigentlich nur das drauf, was erlaubt ist. Aber wir jetzt als Influencer, die das halt irgendwo bewerben und das halt wissen, die Info haben, beziehungsweise du halt auch als Vertreiber von dem Ganzen, spricht halt von viel höheren Mengen, die dann wirklich ja genommen werden sollten, gerade bei Omega-3 oder Vitamin D, eben solchen Dingen. Ja. Woran orientiert sich das genau bei dir dann? Oder wo gibst du das?
Also ich orientiere mich da wirklich hauptsächlich auf dem, ich würde jetzt nicht sagen amerikanischen Markt, sondern an den Untersuchungen, die hauptsächlich aus Amerika kommen. Vor allem führende Persönlichkeit meiner Meinung nach ist Alex Leaf, der damals Examen.com gegründet hat und der halt hier wirklich auch führende Persönlichkeit ist, einfach in der Recherche von Supplements etc. und den ganzen Vitaminen, Mikronährstoffbereich. Und dort an denen und aktuellen Untersuchungen und auch einigen deutschen Wissenschaftlern orientiere ich mich. Und da geht es halt dann auch immer dann, okay, die Daten wirklich sich selber anzusehen. Auf PubMed etc. findet man die ganzen Studien ja. Und hier gilt es dann, okay, zu analysieren, macht die Untersuchung Sinn? Gibt die Untersuchung wirklich Ausschluss drauf oder ist sie eher schlecht durchgeführt? Okay. Und da ist es wirklich super, dass es da, muss ich wirklich sagen, Examen und den Alex gibt, weil hier, was die an Arbeit geleistet haben, schon vereinfacht unsere Arbeit in dem Sinne um ein Vielfaches, ja.
Das bringt mich eigentlich eh gleich zu einer Frage, die mich wahnsinnig interessieren würde, nämlich irgendwie auch aus dieser ganzen Business-Perspektive. Woher weißt du als Supplement-Vertreiber, was hochwertig ist oder woher beziehst du dann qualitativ hochwertige Supplements? Also ich meine, ich könnte, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde Supplement-Marke gründen, ich hätte ja keine Ahnung, wo ich anfangen soll, woher ich weiß, was davon jetzt gut ist oder wo man sich drauf verlassen kann. Was sind so deine Anhaltspunkte?
Also wir haben zum Beispiel unseren Abfüller. Das ist Alpha Caps, sitzt in Deutschland und bei dem fragen wir dann an, wenn wir jetzt irgendein Supplement haben wollen. Und da muss man sich natürlich selber schon im Vorfeld informieren, okay, was gibt es für Rohstoffe? Ich nehme jetzt mal den Klassiker Magnesium. Magnesium gibt es ja in der Chloridform, Oxidform, Citratform, Orotatform. Und da muss man sozusagen im Vorfeld schon und selber Recherche betreiben, okay, welche Form macht denn Sinn? Gut, Oxid, das Gängige, was man auch im Supermarkt findet, ist halt jetzt nicht so ideal wegen der Aufnahmefähigkeit. Dann muss man natürlich auch gucken, okay, was will ich überhaupt mit meinem Supplement oder mit meinem Magnesium in dem Fall jetzt erreichen? Jede Magnesiumform hat ja ein bisschen eine andere Wirkungsweise. Und dann gehen wir an unseren Supplement-Hersteller ran und sagen, hey, wir hätten gerne Magnesiumcitrat. Nehme ich jetzt mal unser Magnesiumcitrat als Beispiel. Was hast du da für Möglichkeiten? Was hast du für Rohstoffe? Oder welche Lieferanten hast du? Und die sind natürlich auch schon daran interessiert, einfach was Hochwertiges anzubieten, weil wenn sie einen Mist anbieten, dann wissen sie auch, der kauft nicht mehr bei mir, das ist halt scheiße. Der bietet uns dann immer was an und dann können wir sagen, okay, passt, passt nicht, passt vom Preis her, passt von der Qualität her. Es gibt dann sozusagen immer eine Spezifikation dazu, eine genaue Auflistung, was ist drin, wo kommt es her, etc. pipapo. Und dann gibt es sozusagen in speziellen Fällen, wie jetzt zum Beispiel beim Creapur, gibt es halt noch so markenzertifizierte Rohstoffe, die dann halt nochmal sozusagen in dem Sinne ein bisschen hochwertiger sind. Aber du bekommst sozusagen zu deinem Rohstoff immer auch eine Analyse mit dazu. Wenn du das möchtest, du kannst natürlich jetzt auch eher so sagen, okay, passt schon, gib mir irgendwas, jetzt mal böse formuliert, damit es einfach die Kosten drückt. Ja, ist natürlich auch möglich, weil der Supplement-Markt, der ist nicht wirklich reguliert. Also da gibt es keine Prüfungen, kein gar nichts. Du kannst jetzt sagen, ich habe Bock auf Melanie Subs und dann gründest du eine Firma und kaufst eine Dose, kaufst Tabletten, lass die in die Dose abfüllen, haust ein Etikett drum und sagst, hey, ich habe jetzt Melanie Subs. Fertig.
Crazy eigentlich.
Das ist schon krass. Also ich weiß auch noch von meinem vorherigen Beruf, weil wir hatten auch, wenn halt jetzt in die ganzen Retailer irgendwelche Subs quasi reinkommen sind, dann mussten wir die auch untersuchen. Und rein regulativ ist da also gar nichts vorgegeben von der gesetzlichen Grundlage her. Es ist die Mikrobiologie, ja, also das ist irgendwie so das eine, aber das gilt sowieso für alle Lebensmittel. Und dann zum Teil halt auch die ganzen Auslobungen auf dem Etikett. Du prüfst halt einfach nur, stimmt das, was die aufs Etikett draufschreiben? Und da weiß ich aber auch noch von uns, dass die Analysen zum Teil so heikel und so sensibel sind, dass da extrem schnell zum Teil, also nicht falsche Ergebnisse kommen, aber du kannst halt diese Absolutergebnisse extrem schwer jetzt auf eine komplette Charge zurückführen, weil es einfach die Analysen für die ganzen Nährstoffe so heikel sind auch und so sensibel sind. Das ist dann schon, also ich weiß auch von uns, also wirklich strenge Untersuchungen, Auflagen gibt es da eigentlich gar keine. Vor allem, ich denke, im Online-Shop ist das ja nochmal was anderes, oder? Habt ihr so Qualitätskontrollen?
Nein.
Gar nicht?
Nein. Nur mal als Beispiel, da gab es ja vor 4, 5, 6 Jahren oder so, gab es ja so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Skandal in der Eiweißbranche, weil sehr viele Hersteller praktisch betrogen haben, bei den Werten auf der Dose. Das Problem ist aber, die haben offiziell überhaupt nicht betrogen, sondern sie haben halt den Rahmen, den sie nutzen können, extrem ausgenutzt. Das ist zum Beispiel so, sagen wir mal, du hast jetzt 70 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm drin. Das ist ein ganz normaler Wert für ein Whey-Protein-Konzentrat mit dem Geschmack Schoko. Schoko hat immer ein bisschen weniger. Jetzt testest du, sage ich mal, 10 Beutel und irgendwann ist es einfach so, durch Zufall und weiß gerade an dem Fleck der Untersuchung konzentrierter ist, bist du, sage ich mal, bei 73, 74 Gramm Eiweiß pro Kilo. Jetzt hast du aber eine 5% Toleranzgrenze. Jetzt sagen wir mal, du hast 74 Gramm gemessen auf 100 Gramm. Jetzt nimmst du die 5%, haust die drauf, dann bist du bei 78 Gramm, schreibst es auf die Dose drauf und bist safe. Aber wenn der Gesetzgeber sagt, hey, das stimmt aber nicht, sagst du, schau mal her, hier ist meine Analyse, 73. Ja, aber 5% Toleranz wäre ja möglich. So, jetzt hast du in dem Sinne 11,5% mehr Eiweiß draufgeschrieben, obwohl es im Schnitt eigentlich gar nicht drin ist, bewegst dich aber im legalen Rahmen.
Ja, Ja, das ist auch das, was ich immer allen Leuten irgendwie sage. Das ist die Nährwertangaben. Das ist, also ich würde jetzt nicht sagen ein Pfusch, aber die ganzen Bodybuilder werden so extrem penibles genau mit, oh mein Gott, ich muss das auf einen Gramm genau tracken und ich muss meine Kalorien, meine Makros hitten, weil wenn ich nur 5 Kalorien drüber bin oder sowas, dann stimmt das nicht. Und ich sage immer, das ist die Nährwertangaben auf den Produkten, das ist ja bei den Lebensmitteln ja genauso. Das ist alles so Pi mal Daumen. Das ist nie ein Absolutwert. Und da gibt es Abweichungen, das kann man sich gar nicht vorstellen zum Teil.
Richtig, richtig. Es genügt ja schon zu wissen, sozusagen, ich weiß jetzt den genauen Wert nicht mehr, aber es ist überhaupt nicht möglich, glaube ich, mehr als 78 oder 77 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm Whey-Protein-Konzentrat zu haben. Jetzt gibt es aber Hersteller, die schreiben 80 Gramm drauf. Okay, dann weiß man entweder schon, die haben einfach das Eiweiß mit Aminosäuren gespiked, oder die schreiben einen Scheiß drauf und nutzen sozusagen diese Toleranzgrenze halt einfach aus.
Okay. Ja, weil du es jetzt gerade kurz angesprochen hast, das wäre vielleicht auch noch was cooler, wenn du es kurz erklären könntest, nämlich dieses Aminospiking irgendwo, was das ist und also was da gemacht wird im Endeffekt, weil ich glaube, dass das vielleicht nicht jedem bekannt ist, worum es sich da behandelt, also was das jetzt genau ist.
Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Methoden zum Beispiel. Also früher wurden immer noch extra BCAAs mit zugesetzt, um zu sagen, hey, das ist nicht extra viel BCAAs und Leucin und so weiter, das ist ganz, ganz toll. Richtig, weil man es dann einfach teurer verkaufen kann. Oder dann gibt es den zweiten Grund, man nimmt eine günstige Aminosäure, ballert sie extra mit dazu, um einfach den absoluten Eiweißwert höher zu bekommen. Klassiker war damals zum Beispiel immer Glutamin oder Glycin hat man da aufgenommen. Gibt es mittlerweile aber auch nicht mehr so, zum Glück muss ich sagen. Aber da hat man sozusagen den Wert künstlich nach oben gedrückt, um eben sozusagen bessere Verkaufsargumente zu haben oder mit einer besseren biologischen Wertigkeit zu argumentieren, so hey, biologische Wertigkeit 156, was weiß ich. Aber wenn man mal weiß, dass es einfach nur ein theoretischer Wert ist, weil das würde ja bedeuten, dass du aus einem Gramm Eiweiß 1,58 Gramm Eiweiß machst. Physikalisch gesehen überhaupt nicht möglich. Aber deswegen ist es halt so ein theoretischer Wert, mit dem dann immer gerechnet wird. Ich muss sagen, ich habe den gleichen Fehler gemacht. Ich habe damals als 17-Jähriger musste ich auch ein 12 Mehrkomponenten Eiweiß mir kaufen, weil es eine biologische Wertigkeit von 160 hatte. Ich mir dachte, ich brauche das.
Ja, es ist halt irgendwo, wenn man sich ja wirklich nicht auskennt mit der Materie oder sich nicht extrem damit auseinandersetzt, woher soll man es denn auch wissen im Endeffekt? Man muss sich ja irgendwo auf die Verkaufsargumente verlassen, die dann gebracht werden. Und wenn man da halt Produkt A hat und Produkt B und Produkt B sagt, wir haben eine höhere biologische Wertigkeit, dann denkt sich Konsument, der nichts weiß, geil, ich nehme Produkt B, weil ich wäre blöd, wenn ich A nehmen würde. Also irgendwo ist es ja verständlich, aber es ist halt mega schwierig, irgendwo den Leuten das auch näher zu bringen. Das bringt mich zur nächsten Frage im Endeffekt auch gleich. Wie vermarktet man wirklich evidenzbasierte Produkte? Weil im Endeffekt, man hat ja keine fancy Verkaufsargumente. Man kann ja nicht sagen, das ist die neueste Form, das ist jetzt noch viel besser als das Klassische. Man hat ja nicht diese Neuartigkeit irgendwo. Also man hat nicht diesen Boom-Effekt. Wie vermarktet man das dann richtig, dass es wirklich an die Leute kommt?
Ja, das ist diese Schwierigkeit oder Problematik, mit der wir mehr oder weniger schon, ich glaube jetzt ich könnte jetzt wirklich sagen, fast 10 Jahren sozusagen zu kämpfen haben. Damals, als ich schon bei Mixed Body Shop angefangen habe zu arbeiten. Das war schon immer unsere Devise, wirklich evidenzbasiert zu arbeiten und das den Leuten auch nahezubringen, sozusagen, wir behaupten nicht nur was, sondern wir können es auch begründen und belegen. Das ist immer sozusagen, es sind immer, egal um welches Thema es geht, das sind immer meine 3 Bs, die ich weitergebe. Wenn jemand das behauptet, dann soll das auch begründen können und beweisen können. Mhm. Scheitert schon an der Begründung, hör gar nicht weiter zu. Und wenn es dann auch nicht beweisen kann, okay, dann kannst du es in den meisten Fällen eh in die Tonne treten. Und so arbeiten wir sozusagen auch bei den Supplements. Und ich nenne es jetzt mal im Marketing. Also ich sage wirklich den Leuten, okay, das ist die Sache im Sinne von Vitamin D3. Was ist Vitamin D3? Was macht es im menschlichen Körper? Wie kannst du deinen Vitamin D3-Bedarf decken? Das ist die und die Möglichkeit. Machst du es nicht, dann wäre es sinnvoll, das zu ergänzen. Weil, wenn du es nicht tust, hast du die und die möglichen Mangelerscheinungen. Beziehungsweise die und die Benefits hast du nicht davon. Und dann ist es mehr oder weniger jedem selber überlassen. Wenn jemand die Möglichkeit hat, keine Ahnung, er lebt in Florida und ist eh jeden Tag eine Stunde am Strand, chillen, okay, dann sage ich, brauchst du kein D3, vergiss es, spare dir das Geld, chill lieber am Strand, hätte ich auch mehr Bock drauf. Tust du es nicht, ja, dann liegt es bei dir. Gehst du diesen Mangel ein und sagst, okay, ich riskiere es im Extremfall, es hört sich immer so angstmachend an, oder sagst du, hey, komm, die paar Cent, die investiere ich für meine langfristige Gesundheit. Und das ist auch schon wieder ein weiteres Problem von evidenzbasierten Supplements. Viele merken es nicht. Wenn du dir einen Booster ins Gesicht schüttest, die Fresse kribbelt, du merkst, dass du, okay, jetzt auf 180 bist, der wirkt. So, jetzt nimmst du ein D3 und es passiert nichts. Jetzt nimmst du es morgen nochmal, es passiert nichts. Jetzt nimmst du es übermorgen, es passiert wieder nichts. Dann denkst du dir, okay, dann habe ich es ja gar nicht nötig. Ja, die Mangelerscheinungen kommen halt vielleicht erst in 5, 10, 50 Jahren. Ne? Und das ist halt dann schwierig, das den Leuten wirklich nahe zu bringen, dass du sagst, hey, du gibst jetzt jeden Monat, wie gesagt, 50 Euro aus für deine Gesundheit, aber du merkst nichts. Ja, weil du es nimmst, merkst du nichts. Das ist wieder sozusagen, das habe ich gerade vorhin in einer anderen Facebook-Diskussion geschrieben, so, hey, du schmierst dein Kind ein im Sommer, damit es keinen Sonnenbrand kriegt, am Abend beschwert sich das Kind, dass es ja gar keinen Sonnenbrand gekriegt hat und das Eincremen unnötig war. Und du denkst ja als Elternteil, okay, bisschen weit hergeholt vielleicht, aber so glaube ich.
Ist aber ein sehr guter Vergleich. Ja, ist ein voll. Sehr guter Vergleich.
Veranschaulich, ja, das macht ziemlich
fassbarer.
Daher arbeite ich dann auch viel mit Kundenfeedback. Weil es gibt dann wirklich Leute, die halt wirklich, oder viele Leute mittlerweile, die dann wirklich einen direkten Einfluss auf die Lebensqualität merken. Das heißt, ihnen geht es besser, die Laune ist besser, die Energie ist besser, sie schlafen besser. Und das versuche ich halt dann wirklich zu posten, ne? Dass die Leute sehen, okay, schau mal her, es wirkt wirklich. Dann kommt aber der Nächste wieder, weil der nicht, in Anführungsstrichen, nicht ganz so abgefuckt ist und jetzt so einen großen Mangel hat und sagt, ich merke aber nichts. Ja. Jetzt sind wir wieder bei der Anfangsdiskussion vom Kind mit Eincremen. Nur weil du es nicht merkst, heißt nicht, dass du sozusagen keinen Mangel hast, weil der Körper, unser Körper ist schlau, unser Körper kann so viel ausgleichen. Das ist kein An-Ausschalter, der kann so viel kompensieren und irgendwie umgehen. Weil wenn er mal nicht mehr funktioniert, dann fällst du um. Dann ist es wirklich zu spät. Ja, und das ist dann sehr, sehr oft sehr, sehr schwierig, das den Leuten wirklich gut zu vermitteln.
Voll, das kann ich total verstehen. Dann gibt es auf der anderen Seite ja auch diesen Mythos von Supplements können vom Körper gar nicht irgendwie aufgenommen werden, weil es ja quasi eine künstliche Form von dem Ganzen ist oder nicht vollständig aufgenommen werden oder so. Was ist da dran? Also was sagst du zu dem?
Ist richtig, ist aber auch bei der Nahrung so. Also es wird nie alles zu 100% aufgenommen. Das geht ja gar nicht. Und bei Supplements kommt es dann auch ganz wieder darauf an, was ist es für eine Form? Zum Beispiel Magnesiumoxid liegt die Aufnahme bei ca. 4%. Bei Magnesiumcitrat ist es schon höher und so weiter. Dann ist aber die Frage, okay, muss überhaupt alles zu 100% aufgenommen werden? Natürlich wäre es ideal, klar, entspricht aber nicht der Realität. So, du könntest natürlich jetzt auch dich dementsprechend ernähren, aber selbst bei der Ernährung nimmst du nicht alles auf, weil eben was in der Verdauung, Stoffwechsel und so weiter verloren geht. Aber dass es gar nicht aufgenommen wird, ist jetzt Blödsinn, außer es ist irgendein Mist, den du da sozusagen zu dir nimmst.
Okay. Ja, da gibt es ja dann auch noch so Wechselwirkungen unter Supplements irgendwo, das ist so quasi, dass man Dinge gemeinsam nimmt, damit sie besser aufgenommen werden und so. Wie, ich glaube, der Klassiker, den viele Leute kennen, ist vielleicht noch Eisen und Vitamin C. Dass man halt sagt, wenn man was Vitamin C-haltiges zu was Eisenhaltigen dazu nimmt oder halt isst, je nachdem, ob man es halt als Supplement konsumiert oder als Nahrungsmittel, wird es halt besser aufgenommen. So Wechselwirkungen eben zwischen Supplements, also eben Paradebeispiel Eisen und Vitamin C, wenn man was Eisenhaltiges isst und was Vitamin C-haltiges oder eben das Supplement nimmt, wird es halt besser aufgenommen. Glaubst du, dass das halt, oder ist es so? Keine Ahnung, ob das irgendwie jetzt eher Glaube ist oder eher schon Wissen, keine Ahnung, aber dass das bei natürlichen Produkten oder halt bei Lebensmitteln schon von Haus aus mehr gegeben ist? Also was da, oder ist das, ich weiß nicht, ob das jetzt blöd formuliert war, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Okay.
Das ist ganz gut formuliert. Ist bei beiden Sachen der Fall. Also es gibt sozusagen, gerade beim Eis ist es auch die Frage zum Beispiel, okay, was ist das für eine Quelle? Ist es eine pflanzliche Quelle oder eine tierische Quelle? Eine tierische Quelle wird zum Beispiel vom Körper immer viel, viel besser aufgenommen als die pflanzliche Quelle. Und deswegen müssen zum Beispiel Veganer, Vegetarier darauf achten, dass sie da wirklich auch genügend zu sich nehmen und hier keinen Mangel haben. Gerade beim Eisen ist zum Beispiel ein klassischer Mangel. Oder auch als Frau, die einfach sozusagen ihre Tage bekommt, und manche bekommen sie ja auch sehr, sehr stark, ne? Da ist es dann auch oft so, dass da wirklich ein hoher Eisenverlust stattfindet, der dann wieder auszugleichen gilt, ne? Und bei Eisen und Vitamin C zusammen ergänzt sich zum Beispiel super. Oder ein krasses Beispiel ist in dem Sinne zum Beispiel auch Kurkumin. Kurkumin kennt man mittlerweile immer mehr, und das finde ich auch sehr, sehr super. Das Problem ist nur beim Kurkumin zum Beispiel, gibt es halt eine Monatsdosis für einen Fünfer auf Amazon oder zum Beispiel bei uns für 23 Euro. Sagt da jeder, oder jeder wirbt natürlich mit dem tollsten Kurkumin und ist ganz, ganz toll. Aber hier ist es zum Beispiel ein sehr, sehr großer Unterschied, was du für einen Rohstoff verwendest. Zum Beispiel gibt es ein Kurkuminpulver oder ein Kurkuminextrakt. So ein Extrakt ist schon mal höherwertiger und nimmt der Körper auch besser auf. Jetzt gibt es aber noch einen Unterschied. Wie hoch ist der prozentuale Anteil der Kurkuminoide? Der kann schwanken von einstelligen Bereich bis zum fast 100%igen Wert. Bei uns haben wir zum Beispiel einen 95%igen Kurkuminoidanteil. Dann kommt mit dazu, Kurkumin wird eigentlich vom Körper sehr, sehr schlecht aufgenommen. Deswegen kombiniert man es immer mit Piperin, also mit Pfefferextrakt. Da gibt es dann auch wieder sozusagen Magenrohstoff, Biopirin, den wir verwenden. Und das erhöht dann die Aufnahme dann nochmal ums 20- bis 25-fache. So, jemand, der das nicht weiß, keine Chance, ne, dass er das irgendwie rausfiltert. Deswegen ist es ganz normal, dass es dann oft so zu dieser Preisfrage kommt, ne. Und da ist es zum Beispiel ein sehr, sehr krasses Beispiel. Aber es gibt sehr, sehr viele Supplements, die sich dann wirklich in der Unterstützung oder die man sozusagen mit anderen Sachen kombinieren soll für die Aufnahme. Ganz einfach klassisches Beispiel, fettlösliche Vitamine. Da weiß man, okay, sollte ich am besten mit einer Fettquelle zu mir nehmen. Was man mittlerweile auch weiß, zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, sollte man am besten mit einer fettigen Mahlzeit zu sich nehmen. Da hat man auch Untersuchungen gemacht, und wenn man sie praktisch mit einer fettigen Mahlzeit kombiniert, dann erhöht es die Aufnahme von ums 4- bis 13-fache. Zum Beispiel auch sehr, sehr neu, mehr oder weniger. Also das wusste ich bis vor ein paar Wochen, Monaten selber noch nicht, weil die Untersuchungen erst ganz, ganz neu sind. Wirklich. Ich glaube, die sind sogar von 2020.
Ich habe aber auch, weil in meinem Studium, kann ich mich erinnern, weil da habe ich eine Arbeit geschrieben über Omega-3-Fettsäuren bei Rheuma. Und da gab es Studien, die sozusagen belegt haben, dass wenn man quasi das Fischöl in Kombination mit Olivenöl konsumiert hat, dass da eigentlich die entzündungshemmenden Faktoren am besten funktioniert haben. Ja, also halt quasi nicht nur Fett, sondern auch wirklich gezielt mit Omega-9-Fettsäuren. Die Kombination hat am besten funktioniert. Ist jetzt aber auch schon sehr lange her. Also
aber könnte ich mir sozusagen so wie...
Ja, aber das kann ich mir extrem gut vorstellen.
Genau, wollte ich nur sagen, dass das da wirklich da zusammenhängt. Gerade dann Personen, die zum Beispiel Krankheiten haben, da gilt es nochmal auf viele Faktoren zu achten. Ne? Also die kann man immer nicht bewerten wie normalmenschlichen oder einen Übergewichtigen oder einen Sportler. Das sind immer ganz, ganz unterschiedliche Personen.
Das muss man auch immer berücksichtigen. Ich glaube, von Gianni war die Frage, also von einem unserer Follower, ob es empfehlenswert ist, dass man ein Blutbild macht, bevor man überhaupt anfängt, Supplements zu nehmen. Also ob man das vielleicht einfach vorher mal checken lassen sollte, was fehlt mir überhaupt oder was könnte sinnvoll sein. Oder gibt es einfach Dinge, die halt irgendwie allgemeingültig sind?
Also grundsätzlich wäre es nicht verkehrt, da eine genaue Analyse machen zu lassen, muss man aber halt immer selber zahlen. Man muss halt auch dann genau fragen, was soll überhaupt untersucht werden? Und dann sollte man sich am besten auch die Werte mitgeben lassen, weil der Arzt sagt natürlich, ich sage jetzt einfach mal, nehmen wir das, die drei Beispiele schon wieder, ist alles safe, du bist im gesetzlichen Rahmen, ist okay. Ja gut, aber der optimale Rahmen liegt ja hier. Ne? Also muss man sich die Ergebnisse eigentlich mitgeben lassen und die dann selber prüfen und analysieren. So, Wer hat Bock, da regelmäßig Geld auszugeben? Wer kann sich's auch überhaupt leisten? Zu Blutanalysen, gerade wenn man dann sagt, man macht auch einen Omega-3-Index, da bist du halt gleich bei 300 Euro im Monat. Und das ist halt kein Problem. Dann lässt du dir vielleicht noch die Hormonwerte testen, Schilddrüsenwerte. Ja, dann kannst du halt, ich weiß nicht, was es bei euch in Österreich kostet, aber 400, 500 Euro gleich mal hinlegen auf den Tisch. Ist kein Problem. Und dann muss man, wie gesagt, eben die Werte regelmäßig machen, oder sollte man sie. Und dann muss man sie analysieren. So, wer hat das Geld, das Wissen und die Zeit, das alles zu machen? Von dem her sage ich, okay, wenn du es so genau machen willst, do it. Ist natürlich ideal. Die meisten können und wollen es nicht. Von dem her macht man es meistens so, dass man eben von der Ernährungsweise und Lebensweise kann man schon sehr, sehr viel rückschließen drauf. Okay, wenn du nie außer Haus gehst, wenn du dich immer scheiße ernährst, dann hast du mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit einfach große Mängel. Sondern kann man das dementsprechend anpassen sozusagen. Man kann natürlich oder sollte im ersten Schritt natürlich erstmal die Ernährung anpassen und dann mit den Klassikern Supplements, wie jetzt in dem Fall D3, arbeiten und Omega-3. So wäre es sozusagen, ja, es ist immer meine Empfehlung, also gut, man nimmt einfach einen bestimmten Wert, man schaut, wie groß ist die Person, wie schwer, wie ernährt sie sich, wie ist die Lebensweise und dann gibt man eine Supplement-Empfehlung.
Was mich da jetzt auch noch interessieren würde, wenn man jetzt sagt, vielleicht so von den Health-Geschichten ist jetzt alles so quasi in Check, also so Vitamin D passt, Eisen passt, whatever. Wie viel extra Benefit bekommt man dann von irgendwelchen anderen Supplements wirklich noch? Also wenn man halt jetzt sagt, vielleicht, keine Ahnung, irgendwie Booster oder sowas, Kreatin ist jetzt auch so ein Beispiel, da kommen wir da sowieso später nochmal kurz dazu, aber...
Ja, oder auch Ashwagandha, genau. Kurkumin, diese ganzen Subs.
Da würde ich immer sagen, es ist eine Prioritätenfrage. Was ist dir wichtig? Wo willst du hin? Willst du einfach ein bisschen fit sein, ein paar Muskeln haben, was für deine langfristige Gesundheit machen? Dann brauchst du nichts weiteres. Vielleicht ein Whey-Protein, wobei ich ein Whey-Protein oder Protein allgemein eher schon wirklich zu den Lebensmitteln zähle, also nicht zu, genau, ja, zu den Supplements. Ist aber auch nicht notwendig. Wenn du sagst, mag ich nicht, will ich nicht oder brauche ich nicht, weil ich so auf mein Eiweiß komme, okay, schön und gut. Ich sage halt immer, es ist eine einfache und leckere Alternative noch mit dazu. Und die anderen Sachen bräuchtest du dann aber nicht sozusagen zwingend notwendig. Dann gibt es aber dann, wenn du sagst, hey, ich will schon wirklich mehr erreichen, ich will mehr rausholen, dann ist es auch die Frage, okay, wie viel mehr? So Kreatin hat zum Beispiel, ist einfach ein super Supplement, das mittlerweile so gut untersucht wurde, dass man weiß, okay, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach immens. Ich sage mal, selbst beim Creapur mit dem zertifizierten Rohstoff, den wir da haben, bist du beim Euro die Woche. Dann sage ich, okay, Kreatin sollte schon fast wirklich jeder nehmen, nicht nur wir Sportler, sondern wir weisen auch wirklich, dass sich Kreatin einfach wirklich auf die kognitiven Fähigkeiten positiv auswirkt, Knochen, Nerven, Herz, Gehirn und so weiter. Dann sage ich, okay, ein Euro die Woche ist es mir persönlich dann schon wert, jetzt mal wirklich vom sportlichen Sinn abgesehen. Es sei denn, man ist zum Beispiel Non-Responder, weil der Körper eben einerseits entweder genug produziert, dass die Speicher voll sind und oder du eben genug über die Nahrung zuführst. Dann bräuchte ich
das natürlich auch wieder. Kann ich das irgendwie herausfinden, ob man so ein Non-Responder ist?
Genau.
Schon? Würde man es beim Kreatin merken? Weil ich merke jetzt, ich glaube, der größte Effekt, den ich beim Kreatin merke, ist einfach der, dass ich mir einbilde, dass ich einen Effekt habe. Und dann wirkt halt irgendwo. Aber ich glaube, es ist. Ja, sicher, Placebo-Effekt.
War es ja auch, schon Effekt, mal ein Effekt, ja. Ja,
nicht,
ja.
Aber trotzdem, man weiß es ja irgendwo dann trotzdem nicht so
richtig. Ja, ich würde es mal so machen: einfach testen und versuchen, alle Parameter so gut wie es geht gleich zu lassen. Das heißt, Trainingsplan gleich lassen, Ernährung gleich lassen und so weiter. Und dann sozusagen einfach mal die volle Dosis von circa, sag ich jetzt mal, 5 Gramm pro Tag nehmen und dann gucken, okay, über die nächsten 2 bis 4 Wochen habe ich an Kraft und oder Gewicht zugelegt. Ne? Kreatin lagert ja Wasser sozusagen im Körper ein. Kreatin wird ja in Form von Phosphatgruppen, also Phosphokreatin im Körper gespeichert. Wenn es noch speichern kann. Ne? Wenn die Speicher natürlich voll sind, dann landet es einfach im Klo. Und wenn du es aber sozusagen, wenn die Speicher noch nicht voll sind, dann kannst du es auffüllen und dann merkst du einen positiven Effekt, okay?
Kraft, magst du vielleicht generell noch ganz kurz, wenn wir eben auch die Frage bekommen haben, eben alles über Kreatin, so was soll es jetzt wirklich bringen und wie wirkt es und so, magst du das vielleicht auch noch ganz kurz erklären?
Also Kreatin produziert der Körper einerseits selber, er speichert sozusagen Phosphatgruppen in Form von Phosphokreatin im Körper und gibt sozusagen Energie ab, um die Funktionen von den Zellen in der Stresssituation zu erhöhen. Jetzt ganz einfach erklärt sozusagen. Dadurch wirst du praktisch stärker. Und wie vorhin erwähnt, das hat eben auch positive Eigenschaften, das weiß man mittlerweile, ich habe die kognitiven Fähigkeiten, Knochen, Nerven, Herz und so weiter. Und Kreatin kann man halt auch über die Nahrung aufnehmen, Fisch, Fleisch, Eier und so weiter. Und dann gibt es aber die Frage, okay, da kommt die Frage, ja, warum sollte ich es dann überhaupt nehmen? Weil eben in den meisten Fällen sind die Speicher noch nicht ganz gefüllt. Das heißt, gerade vor allem als Veganer oder Vegetarier, daher macht es eben Sinn und auch, weil es natürlich so günstig ist, das einfach extra zu nehmen. Jetzt kommt natürlich immer wieder die Frage, so, ja, hat es dann irgendwelche Nebenwirkungen oder schädlich für die Organe und so weiter? Dachte man früher hat man wirklich gesagt, ja, dann Kreatin wirklich nur in Kur nehmen, 6 Wochen, dann wieder 4, 5, 6 Wochen Pause. Und da weiß man mittlerweile auch, macht überhaupt nichts. Und das Beste ist, 5 Gramm jeden Tag, ein Leben lang. Du wirst auch, oder wenn du sozusagen noch nicht volle Speicher hast, wirst du auch zunehmen. Das ist aber nur Wasser in der Muskulatur. Du sammelst kein Wasser unter der Haut, wie man es immer noch gerne hört und liest von irgendwelchen
Oldschool-Bodybuildern. Wo immer alle Frauen sehr große Angst haben besonders. Genau, also viele Frauen sagen, oh mein Gott, ich will doch gar kein Kreatin nehmen, weil dann nehme ich ja zu. Ja, also
ist richtig.
Das ist aber vielen noch in den Köpfen.
Richtig, die haben eine große Angst sozusagen, gerade bei Frauen, die vielleicht 2, 3 Kilo mehr haben. Aber so gesehen muss man eigentlich sagen, hey, deine Form wird eigentlich dadurch dann besser, weil deine Muskeln praller sind, das heißt, du erhöhst dein Muskelvolumen und dadurch reduzierst du ja sozusagen eigentlich deine prozentuale Fettmasse. Weil wenn du sozusagen jetzt 15 Kilo Fett hast auf 60 Kilo und jetzt hast du nur 15 Kilo Fett auf 62 Kilo, dann bist du ja prozentual wieder gesunken, obwohl sich eigentlich so gesehen an der Fettmasse nichts verändert hat. Aber die Körperkomposition verändert sich zum Positiven. Was jetzt viele dann immer machen oder meinen, so, ja, ich habe Kreatin genommen und bin so aufgeschwemmt. Nee, du hast einfach zu viel gefressen. Die meisten kompensieren es dann einfach. Ja, so muss man es sagen.
Nein, du bist einfach blatt.
In der Massephase essen dann 500, 600, 800.000 Kalorien Überschuss und schieben es dann aus böse
Kreatin. Ja, es ist nur so als Anekdote da auch kurz eingeworfen. Ich habe auch am Wettkampf morgen letztes Jahr, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, quasi noch Kreatin genommen. Also von dem her, das war das Letzte, wo ich mir jetzt Sorgen gemacht hätte, dass das irgendwie Auswirkungen auf die, also negative Auswirkungen auf die Form hat, sagen wir mal so. Von dem her, voll.
Ja. Also wenn man mal weiß, wie Kreatin wirkt, dann weiß man, dass es kein Problem ist.
Zum Kreatin hätte ich noch eine Frage, in welcher, weil du redest immer vom Kreatin, wir wissen alle drei Kreatinmonohydrat, aber halt vielleicht kannst du trotzdem noch mal für unsere Zuhörer kurz erklären, was Unterschiede zwischen den Subs ist. Es gibt ja alle möglichen verschiedenen Kreatinprodukte und dann vielleicht auch so, wann die Aufnahme am besten ist. Ist es in der Früh, ist es vorm Training, ist es nach dem Training, weil da gibt es ja auch immer wieder unterschiedliche Erfahrungen, Geschichten etc.
Also es gibt natürlich viele, viele Kreatinformen, die gehen aber mittlerweile, gefühlt subjektiv zumindest, gehen die zurück, weil man wirklich mittlerweile weiß, dass ein einfaches Kreatinmonohydrat vollkommen ausreicht. Alle anderen Fancy-Formen, wie damals Krealkalin, Kreagenik und so weiter, ist eigentlich ein bisschen böse formuliert, nichts anderes wie Kreatinmonohydrat mit ein bisschen Backpulver. Das dann ganz, ganz toll sein soll für die Aufnahme, ist aber vollkommen unnötig. Also ein einfaches Kreatin-Monohydrat-Pulver. Man kann sich vielleicht noch Kapseln zulegen, wenn man viel unterwegs ist und so weiter. Aber dann sage ich auch, ja, so eine 500-Gramm-Dose kann man eigentlich immer mitnehmen. Dann spart man sich halt wirklich auch die Kosten. Und das genügt auch wirklich vollkommen. Und wann man Kreatin nimmt, ist grundsätzlich erstmal egal, weil Kreatin wirkt nicht sozusagen direkt nach der Einnahme, sondern erst, wenn die Speicher praktisch voll sind. Das ist wie wenn du dir sozusagen kannst dir vorstellen, und du hast einen Tank im Auto, du tankst oben drauf, dann verwendest du ja auch nicht gleich das, was du oben reingetankt hast, sondern das, was noch unten drin ist. Und erst sozusagen, wenn der ganze Tank voll ist, sozusagen, dann hast du wirklich den vollen Benefit davon. Einfach, ganz einfach jetzt wieder ausgedrückt. Und dahergehend ist es auch theoretisch egal, wann man es nimmt. Wenn jetzt jemand einen empfindlichen Magen hat, dann empfehle ich immer, das am besten nach der Mahlzeit zu nehmen. Hier braucht man auch keine Angst haben, dass es irgendwie durch die Magenverweildauer oder so zerstört wird, irgendwas. Das war ja auch immer früher ein Argument. Ist nicht der Fall, es macht überhaupt nichts aus. Aber gerade wenn jemand doch wirklich einen empfindlichen Magen hat, dann empfiehlt es sich wirklich nach einer Mahlzeit zu nehmen. Und oder, wenn es ganz extrem ist, das vielleicht sogar auf 2-3 Gaben aufzuteilen. Ne? Dann ist es wirklich so, haben eigentlich die wenigsten irgendwelche Probleme. Wichtig ist, dass man halt wirklich auch genügend trinkt, weil man also wirklich die meisten trinken, aber allgemein zu wenig. Wenn man seine normale Trinkmenge hat, dann passt's. Trinkt man aber eh schon zu wenig und dann nimmt man vielleicht noch Kreatin, dann kann es im Extremfall zu Magen
kommen. Deine persönliche Erfahrung, wie nimmst du es am liebsten? Tablettenform oder runtergekippt als Scoop oder wie machst du es?
Also ich habe am Abend so auch. Nase.
Ja, mal was Neues. Das haben wir auch noch nicht gesehen.
Also ich nehme den Großteil meiner Supplements so wirklich, bevor ich schlafen gehe, weil ich hier auch einfach meine fettreichste Mahlzeit habe. Und da nehme ich wirklich auch, ja, vielleicht kennt es der ein oder andere von mir, von den Socials, meinen sozusagen Gute-Nacht-Zug, wo ich meine Supplements immer schön aufreihe. Und da in einem Glas Wasser mische ich da auch alles zusammen. Also Kreatin, unsere Micronutrients, also Multivitamin und Glycin mit rein. Und das nehme ich dann sozusagen alles am Abend, bevor ich dann schlafen gehe. Magnesium ist auch noch mit drin, genau. Und das kann man ohne Probleme auch alles zusammenrühren, zusammenmischen. Und
ja, cool. Grundsätzlich haben wir jetzt eigentlich so die meisten Themen, die wir durchbesprechen wollten, noch, also jetzt eigentlich durch. Was ich noch gerne irgendwie so vielleicht als Message für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen rausgeben würde, ist einfach so, wenn man jetzt sagt, so, man schaut sich jetzt die Basics an, was sind jetzt wirklich die Supplements, wo man sagt, okay, für die allgemeine Bevölkerung oder halt auch Kraftsportler in dem Sinne, was sind wirklich die Supplements, wo man sagt, die sollte man sich anschauen, die sind für dich definitiv in irgendeiner Art und Weise relevant quasi. Individuell dann natürlich wieder anders, ist ganz klar, aber jetzt einfach für die Allgemeinheit mal gesprochen, was sind so die wichtigsten und vielleicht auch kurz warum, also welchen Effekt die dann wirklich haben.
Also ich sage immer, die wichtigsten und besten Supplements sind die Supplements für die Gesundheit. Weil, wie sagt man so schön, ist ein schönes, ganz, ganz schönes Zitat, das ich sehr oft verwende. Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und dahingehend lege ich wirklich auch meine Empfehlungen aus. Und die zwei Top-Supplements sind wirklich meiner Meinung nach Omega-3 und D3, weil hier einfach es am schwierigsten ist, auf den Wert zu kommen über die Nahrung und das wirklich effektiv irgendwie über die Nahrung auszugleichen. Deswegen sind die beiden Sachen dann wirklich, wo ich sage, okay, das ist wirklich an erster Stelle unangefochten. Und danach kommt es dann schon wieder auf die Ernährung an. Isst man genügend grünes Gemüse etc., dann braucht man zum Beispiel kein K2 für die Aufnahme, ist immer ein sehr beliebtes Thema. Tut man es nicht, wird das auf jeden Fall Sinn machen. Dann bin ich zum Beispiel ein Fan von Multivitaminpräparat, um einfach extreme Mängel vorzubeugen. Es dient mehr oder weniger nicht als Ersatz, das ist ganz, ganz wichtig, sondern als Absicherung. Das ist ein kleiner, aber doch großer Unterschied. Das heißt jetzt nicht, dass man auf das Gemüse verzichten soll, weil Gemüse kann man einfach nicht ersetzen. Das bitte alle essen, schön und brav. Und dann ist es, danach ist es dann wirklich schon sehr, sehr, ja, ich würde jetzt nicht sagen, schwierig zu sagen, okay, das oder das oder das, weil es wirklich dann auf die Ernährung ankommt. Was ich aber noch empfehlen kann, da ist die Untersuchung aber auch noch, ja, ich würde jetzt nicht sagen am Anfang, aber sie schreitet sehr schnell, sehr stark voran, ist beim Thema Glycin, weil unsere Ernährungsweise hat sich dahingehend so verändert, dass wir kaum noch Glycin über die Nahrung wirklich aufnehmen. Aber der Benefit, der langfristige gesundheitliche Benefit ist einfach wirklich super, weil es eben sozusagen ein Gegenspieler zu Aminosäure Methionin ist. Früher hat man praktisch, jetzt nehme ich mal einfach ein Huhn, man hat das ganze Huhn gegessen. Das heißt, nicht nur die magere Hühnerbrust, so wie wir es alle tun, sondern auch eben Knochen, Haut etc. Und dadurch hatte man ein ausgeglichenes Verhältnis von Methionin zu Glycin. Und wir haben auch viel, viel weniger Milchprodukte konsumiert. Und in Milchprodukten ist einfach der Methioningehalt deutlich höher als der Glycingehalt. Und da, durch diesen Methioninüberhang oder Überschuss, kommt es eben sozusagen zu einer, es klingt jetzt sehr extrem, aber sozusagen zu einer Art langsamen Vergiftung im menschlichen Körper. Und diesen Methioninüberschuss gilt es praktisch auszugleichen. Da gibt es zum Beispiel eine ganz, ganz gute Zusammenfassung von Frank Täger. Einfach mal Frank Täger Glycin eingeben, super Artikel, ewig lang, ewig viele wissenschaftliche Quellen, kann ich nur empfehlen. Weiterhin weisen mittlerweile auch, dass Glycin wirklich auch die Schlafqualität verbessert, weil sie eben die Körpertemperatur senkt, was gerade für den Schlaf natürlich sehr, 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 sehr sinnvoll und wirkungsvoll ist. Und das sind so meine Empfehlungen, also diese pauschalen Empfehlungen, wie du schon sagst. Man muss natürlich dann nochmal individuell gucken und Sache von Ernährung, cool. Prioritäten ja, cool. und so weiter.
Gut zu wissen auf alle Fälle. Es war jetzt auch mega viel dabei, was man, glaube ich, in den Alltag irgendwo mitnehmen kann, auch für unsere Zuhörer. Also vielen, vielen, vielen Dank für den wertvollen Input. Das ist wirklich cool. Ich glaube, das ist eine Podcast-Episode, die man sich dann ein zweites Mal anhören kann und wirklich Notizen machen kann, weil echt coole Dinge dabei waren. Also, wie gesagt, danke für deine Zeit. Ich glaube, wir sind jetzt eigentlich 50 Minutes in oder so. Also von
vielen Dank.
Passt es an dieser Stelle. Magst du uns auch ganz kurz erzählen, wo finden dich die Leute, wenn sie dich irgendwie kontaktieren wollen, fragen wollen, vielleicht, weil du ja auch noch irgendwo ein bisschen Coaching anbietest, sich sagen so, ey, der Daniel ist ein geiler Typ, von dem will ich mich coachen lassen. Wo finden die Leute dich?
Ja, am besten einfach auf Instagram unter Daniel Leudl, einfach zusammengeschrieben. Ich denke mal, meinen Namen müsst ihr irgendwo hinschreiben. Und das ist so die einfachste Möglichkeit, genau. Und da bekommt man dann auch nochmal einen groben Überblick über mich, was ich so tue, was ich so treibe den ganzen Tag. Und ja, genau.
Ich fasse auch sehr guten Content auf Instagram, da muss ich jetzt mal sagen. Dankeschön. Also es ist sehr, sehr informativ, aber nicht zu kompliziert gemacht. Also wirklich mega guter Content.
Sehr cool. Ja, und wenn euch da draußen die Episode gefallen hat, dann wie immer, macht auf alle Fälle jetzt einen Screenshot. Jetzt müssen wir kurz flexen, das ist wichtig. Yes! Kurz dazu schreiben, wer die größte Askel von uns drei hat, das ist natürlich ganz wichtig. Und ja, das ist die Petra eindeutig. Genau, in die Story hauen, uns drei markieren, also Petra, Anderlein, Pretti, Melanie Mut und Daniel Leudl. Teilen mit Freunden, 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, bla bla bla, ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Ansonsten danke fürs Zuhören, danke Daniel nochmal für deine Zeit, es war uns wirklich eine Ehre und war sehr, sehr cool. Und ja, wir hören uns
immer gerne,
beim nächsten
immer
Mal.
Gerne.
Ciao, ciao.
Ja, danke. Ja. Ciao, ciao.